SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Das ist jetzt keine exklusive Erkenntnis von SWR1 Leute, sondern Fakt. Aber wir haben ein positives Beispiel in der Sendung. Eigentlich zwei. Die Geschwister Hanna und David Scharf aus Stuttgart. Du bist, Hanna, Raumausstattermeisterin. Du darfst mich gleich korrigieren, wenn es nicht stimmen sollte. Und du, David, bist Zimmerermeister. Hallo zusammen. Alle Finger noch dran so beim Job? Oder?
Super, alles noch da.
Sehr gut. Mehr doofe Witze habe ich ehrlich gesagt nicht vorbereitet, sondern wir werden ein bisschen inhaltlicher. Das kann ich euch zumindest versprechen. Wie ist denn, wenn wir dabei vielleicht erstmal bleiben, so die typische Anrede? Kann ich jetzt du sagen oder wie handhabt ihr das in eurem Gewerbe?
Du ist schon klassische Anrede. Also auf der Baustelle sowieso. Zum Kunden natürlich das Sie, höflich. Aber das Du und bei uns am Betrieb auch Du. Also wir haben das bei uns auch konstant und sehr konsequent eingeführt, der David und ich, als wir angefangen haben beim Papa mit dem Betrieb. Letztendlich auch Zulieferer, Außendienstler waren dann relativ schnell mit Du angesprochen, wo der Papa dann so, ach, jetzt bist du mit dem auch schon per Du.
Eine Generationenfrage. Also.
Genau, okay. Auch ein Stück weit, aber gerade auf der Baustelle ist es klassische Du.
Also haben wir jetzt nicht so das Kunden- und Auftraggeber-Kundenverhältnis oder Arbeitsverhältnis, sondern wir haben ein Kollegengespräch. Das ist in Ordnung.
Genau. Ja,
das ist
in Ordnung.
Das ist doch gut. SWR1 Leute mit den Nachwuchshandwerkenden. Da muss ich zumindest mal gerade, Nachwuchs fängt wo an, hört wie auf, wie alt seid ihr?
Also ich werde jetzt 28 nächste Woche. Also von daher eigentlich ja immer noch Nachwuchs. Wir sind ein junges Team und ich gucke immer aufs Team, nicht auf mich alleine. Und von daher, ich würde mich immer noch als Nachwuchs bezeichnen, die junge Generation.
Gut. Ja. Hanna, bei dir?
Ich bin die Ältere von uns beiden, ich bin 29.
Ja. Okay, aber genau. das ist ja nah dran, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Wie habt ihr das angestellt in dem Unternehmen bei euch, die Scharf GmbH? Die hat der Vater gegründet und dann seid ihr automatisch dazugekommen? Ob ihr wolltet oder nicht?
Nein. Also das war schon eine bewusste Entscheidung von uns beiden. Also wir sind drei Geschwister. Unser Papa hat den Betrieb gegründet, aus einem bestehenden Handwerksbetrieb raus quasi die Abteilung übernommen und die dann selbstständig in den Betrieb geführt, in eine GmbH. Früher war das die Flaschnerei Hessel und das wurde dann umfirmiert 2014 auf die Scharf GmbH, weil wir eben drei Dachgewerke bedienen, nicht mehr nur die Flaschnerei. Da jetzt gleich mal die Klischees erschlagen.
Oh, die habe ich später noch auf dem Zettel, die Klischees.
Also die Namensgebung Flaschner, das ist der Beruf, der ganz viele Bezeichnungen hat und das ist auch das Problem des Gewerks, glaube ich. Also Flaschner ist der Klempner, der Spengler, der Blechner letztendlich. Also Blecharbeiten an Dach und Fassade macht der Flaschner oder der Klempner hier im Süddeutschland. Und das haben wir dann aufgebohrt und jetzt haben wir die Zimmerei, also den Holzbau am Dach und die Dachdeckerei auch noch mit drin und deswegen jetzt die Scharf GmbH schon seit 2014. Unsere Mutter, die war nie mit im Betrieb, also unsere Eltern sind glücklich verheiratet, aber die Mama hat nie mitgearbeitet. Unser Vater hatte dann gleich von Anfang an letztendlich ein Führungsteam mit sich drin, zwei Prokuristen, die Frau Rabel und den Herrn Holzwart und der David und ich, wir haben dann beide selbstständig den Weg ins Handwerk gefunden, haben außerhalb gelernt. Ich bin ja sogar gewerksfremd als Raumausstatterin. Und der Papa hat immer gesagt, ihr müsst es nicht machen. Wenn ihr das nicht wollt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Unsere große Schwester ist Architektin geworden. Der David und ich beide Handwerker. Und der David hat dann auch den Weg ins Zimmereigewerk gefunden, hat bei einem Kollegen gelernt, seinen Zimmerermeister gemacht. Und dann sind wir mehr oder weniger zeitgleich. Also ich 2016 und der David dann 2017 beim Papa mit in den Betrieb eingestiegen, zu zweit. Und das passt ganz gut. Der David ist jetzt im operativen Außengeschäft tätig. Mhm. Und ich mache das, was in dem Handwerksbetrieb alles so im Backoffice anfällt. Also.
Aber als Raumausstatterin bist du dann so nicht mehr im Einsatz?
Nein, also mein Handwerk selber, ich habe dann auch den Meister noch gemacht und bin danach der Meisterschule letztendlich noch zwei Jahre in dem Bereich unterwegs gewesen und dann jetzt im Betrieb und habe jetzt so im Alltag nicht mehr viel mit meinem ursprünglichen Handwerk zu tun.
Okay. Aber sollen wir mal so ein paar Klischees, was das Handwerk angeht, abarbeiten oder auch Vorurteile selbstverständlich. Der Handwerksjob ist körperlich sehr anstrengend, oft schmutzig, schlechte Arbeitszeiten oder lange Arbeitszeiten, die Bezahlung dafür nicht gut genug. Was stimmt, was nicht?
Also ja, wir arbeiten hart. Es ist natürlich ein körperlicher...
Gerade du als Zimmermann.
Ja, Zimmermann, Dachdecker, aber eigentlich alle im Handwerk. Das ist natürlich ein Job, wo der Körper gebraucht wird. Egal, ob ich jetzt einen Akkuschrauber irgendwo reintreiben muss, eine Schraube, ein Dübel oder sonst was, oder was abbrechen muss oder was tragen muss. Es ist schon körperlich anstrengend, aber es ist natürlich auch schön, wenn man mit seinem Körper was machen kann und nicht nur das Köpfchen braucht, sondern auch seinen Körper halt belasten kann, weil dafür ist unser Körper ja auch ein Stück weit da. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein harter Knochenjob ist. Also heute haben wir einen Kran, wir haben Hebevorrichtungen, ja, Hilfsmittel. Das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass man alles mit einem Seilzug oder sowas hochziehen musste. Ja, es ist immer noch ein bisschen schmutzig ab und zu.
Aber die Dachschindeln werden ja trotzdem noch irgendwie über 3 Meter geworfen. Und,
ja, klar. Also es ist schon noch, es ist klar, es ist ein körperbetonter Job. Also da ist schon noch ein bisschen Sport mit dabei. Und da bewegt man auch mal so. Wir haben jetzt eine Dachsanierung aktuell laufen. Und wir haben dann mal so durchgerechnet in der Woche. Das waren halt so circa 16 Tonnen Material, wo da durch die Hände der Mitarbeiter durchgeflossen ist.
Das ist eine Menge.
Aber das ist unser Job ein Stück weit.
Okay.
Von der Bezahlung her, es wird wesentlich besser. Also jetzt bei unserem Unternehmen, wir setzen da ganz viel dran. Wir haben da auch in den letzten Jahren viel umstrukturiert, um das einfach anzupassen. Weil das Unternehmen profitiert ja auch von der allgemeinen Lage draußen am Markt. Es gibt weniger Handwerksbetriebe, die Auftragsbücher sind meistens voll. Und das ist eine Teamleistung und dementsprechend wird auch die Bezahlung immer weiter nach oben geschraubt. Und das ist unser oberstes Ziel. Also wir wollen ein gesundes Unternehmen, nachhaltig aufgestellt. Und nachhaltig bedeutet halt auch, dass die Bezahlung für die Jungs angepasst wird.
Mhm.
Da sind wir aber auf einem guten Weg, finde ich, mittlerweile. Ja, und die Arbeitszeiten, ja, wir fangen früh an und wir arbeiten letztendlich von 6.55 Uhr bis um 16 Uhr circa, im Sommer mal ein bisschen länger oder auch mal ein bisschen früher. Aber wenn ich mir überlege, ich habe Freunde, die sind in Bürojobs tätig, bei großen Konzernen auch, die fangen dann halt um 9 Uhr an und gehen dann halt dafür, bis um 18 Uhr im Büro und müssen dann noch den Laptop mitnehmen. Also ja, die Arbeitszeiten sind nicht mehr so wie früher, dass man da durchbuckeln muss und das 6 Tage die Woche. Zumindest bei uns im Unternehmen.
Und was dreckig ist oder nicht, das entscheidet ja jeder selber, ne? Also ob, ja. Also ich glaube, Riesendreck kann man sich wahrscheinlich auch in eurem Job logischerweise nicht erlauben, sondern das muss ja irgendwie alles halbwegs sauber geführt sein. Jetzt habt ihr gerade von Jungs gesprochen. Du hast deinen Meister gemacht, hättest auch deine Meisterin sagen können. Ist das immer noch so? Es ist ein männerlastiger Job?
Nee, würde ich gar nicht mehr so sagen. Also ich selber bin Meisterin und bei mir in der Raumausstatterklasse war das ausgewogen. Also sowohl in der Berufsschule, da waren wir sogar mehr Mädels als Jungs, und in dem Meister war es ausgewogen, also 50-50. Ich selber, ja, das stimmt, ich gender, da habe ich echt ein Thema mit. Sollte ich vielleicht als Frau echt dran arbeiten, aber...
Ist mir nur so aufgefallen.
Das stimmt. Aber es ist Tatsache, bei uns im Betrieb sind wir 2 Frauen, beide im Büro, also beide im administrativen Bereich tätig. Wir hätten super gern Mädels auch im Team. Mhm. Es gibt echt super viele inzwischen, gerade bei den Klempnerinnen sind ganz, ganz viele Mädels dabei. Aber auf dem Dach allgemein wird es wirklich mehr. Also das ist schön und ist auch eine coole Entwicklung, weil Frauen am Bau definitiv super wertvoll sind und eigentlich nichts nicht können, was die Männer nicht auch können. Und im Team, wir arbeiten immer im Team, ist sowieso alles möglich.
Auf eurer Seite von eurem Unternehmen ist auch zu lesen, dass ihr eigentlich schon den nächsten Schritt mit an die Hand bekommen habt. Selbst entschieden, davon gehe ich doch mal stark mit aus, nämlich, dass ihr mit in die Leitungsebene des Unternehmens ziehen sollt. Heißt weniger auf dem Dach und mehr am Schreibtisch?
Wir sind jetzt eigentlich seit 4 Jahren an der Übernahme dran. Wir waren von Anfang an mit in der Geschäftsleitung ein Stück weit drin, sind jetzt aber an der Übernahme dran. Bedeutet, wir machen 50-50 von unserem Vater übernimmt jeder von uns 50% letztendlich von den Firmenanteilen. Und wir führen dann das Unternehmen. Vom Ding her, bei mir war es jetzt so, ich war jetzt ein Jahr tatsächlich nur noch im Büro, weil halt viel administrativ auch angefallen ist und viele Strukturen auch für die tägliche Projektierung und so neu gestaltet werden mussten. Aktuell bin ich wieder ein bisschen draußen, aber es ist schon so, dass viel mehr Büro drin ist. Also ich habe angefangen, da war ich 5 Tage die Woche auf der Baustelle und jetzt bin ich noch, wenn es hochkommt, mal 2 Tage draußen.
In der Woche?
In der Woche.
Okay, aber das ist ja eigentlich ein ganz guter Mix, oder?
Ja, klar. Ich habe aber halt auch 6 Tage die Woche, also deswegen.
Okay, das stimmt. Dann vielleicht wieder nicht.
Das ist halt, die Zeit wird dann halt nachgeholt. Aber ja, auch das, ich mache das ja mit Leidenschaft. Ich mache es gerne. Also wirklich, ich arbeite auch gerne viel. Von daher habe ich da kein Problem, mal draußen und mal drinnen.
Ihr habt das Unternehmen schon so ein bisschen angeschnitten. Der Vater hat es 1996 gegründet. Da hat er den Schritt in die Selbstständigkeit als Klempner gewagt. Ihr arbeitet längst mit. Das Unternehmen jetzt, wie groß ist das? Wie viele Angestellte habt ihr da so?
Wir sind jetzt 21 Mitarbeiter, haben einen Bürohund mit dem Team.
Der ist auch auf der Seite bei euch zu sehen.
Und der ist super wichtig.
Ja, wie heißt er?
Minook heißt er.
Okay.
Ja, ein weißer Labrador. Und genau, das ist das Unternehmen. Wir sind 2 Mädels, der Rest sind Jungs. Davon sind auch ein paar Auszubildende. Wir haben jetzt ganz frisch in diesem Jahr, jetzt im 1. September, sind 2 Jungs in den Klempnerberuf gestartet, in die Ausbildung.
Zimmererberuf.
den Zimmererberuf gestartet. Und wir haben nochmal im 3. Lehrjahr dann nochmal 2, die da gerade sind. Und?
Das war's.
Das war's, ja.
Okay.
Unser Klempner-Nachwuchs ist leider nicht erschienen.
Genau.
Oh, was heißt das? Abgemacht war und es tauchte keiner auf?
Leider, ja. Wir haben immer wieder das Thema, oder was heißt immer wieder, wir hatten jetzt dieses Jahr wieder einem jungen Mann die Chance gegeben auf eine Einstiegsqualifizierung, einfach weil da gerade noch sprachliche Barrieren da waren. Und das für uns einfach ein Mittel ist, wo sich gezeigt hat, das ist für die Kollegen dann einfach immer ein guter Start in das Berufsleben. Vor allem, weil einfach auch die berufliche Sprache, also die Fachbegriffe, die man einfach im Täglichen braucht, die sind schon wichtig, gerade für den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung. Und der Kollege ist leider nicht gekommen. Aber ist ein bisschen enttäuschend, ja.
Das glaube ich, weil ihr plant ja auch mit selbst mit den Auszubildenden logischerweise. Ja. Was macht ihr in so einem Fall? Fasst ihr nach oder sagt ihr, Pech gehabt, dann müssen wir warten?
Nee, da fassen wir auf jeden Fall nach. Also ganz klar ist bei uns immer das Thema, wir arbeiten mit Menschen und da gehört einfach das persönliche, private Umfeld im Hintergrund dazu. Und wer weiß, was da ist. Und das heißt, dann fasst man nach, man fragt nach und versucht natürlich auch zu motivieren und Mut zu machen, weil das natürlich auch ein Schritt ist, gerade in so einer Konstellation, wo vielleicht die Sprache eine Hürde ist. Und versucht dann natürlich da einen Zugang zu finden. Hat in dem Fall leider nicht funktioniert. Funktioniert in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Beispielen, hat super funktioniert.
Okay.
Wir haben einen Kollegen, der genauso gestartet ist bei uns, vor 5 Jahren die Einstiegsqualifizierung gemacht hat, seine Ausbildung dann bei uns gemacht hat und inzwischen bei uns als Geselle arbeitet, super integriert ist ins Team und es macht, es ist einfach immer schön, wenn man dann sieht, hey, es funktioniert einfach und es macht Spaß.
Das ist das Paradebeispiel, so soll es sein?
Genau, so soll es sein und da sieht man einfach, wie schön das ist, da arbeitet man mit Menschen und mit den Persönlichkeiten, das macht super Spaß.
Wie kann ich mir, ich kenne das ja jetzt nur, die aktuelle Auftragslage, wie kann ich mir die vorstellen? Ich kenne es nur von der anderen Seite, spielen wir den Fall durch, mein Dach zu Hause ist kaputt, ich sage dem Vermieter Bescheid, da müsste mal was repariert werden. Dann heißt es immer, die Jungs, die sind nur unterwegs, Termin zu kriegen, ist erstmal nicht.
Stimmt.
Heißt, da muss es bei mir schon ins Bett regnen. Dann
also es ist schon so, dass es sehr viel ist. Aber in Notfällen sind wir immer zu greifen. Also wenn jetzt irgendwie ein Dachfenster nicht mehr schließt oder irgendein Sturmschaden ist oder so, da kriegen wir immer Kapazität frei. Aber um jetzt eine Dachsanierung zum Beispiel zu machen, eine Aufstockung, Anbau, hängt ja auch manchmal mit Genehmigung zusammen. Das ist ja auch noch so ein extra Part, ja. Das kann auch mal ein Jahr dauern. Braucht man natürlich einen gewissen Vorlauf. Also wir haben in der Regel so mindestens 8 bis 10 Wochen Vorlauf. Mhm. Alles, was dazwischen ist, ist eigentlich für große Projekte gesperrt, weil wir da schon laufende Sachen haben. Und danach kann man dann wieder anfangen, irgendwas schiebt sich, irgendwas kommt doch später oder kommt ein bisschen früher. Aber ja, es ist schon voll, die Auftragsbücher.
Aber nimmt man das gerne, weil eben der Laden dadurch läuft? Oder sagt ihr, uns bleibt keine Luft, um irgendwie mal kurz durchzuschnaufen?
Also aus meiner Sicht ist es ein Stück weit so. Natürlich ist es traurig für manche Kunden, wo man dann nicht übernehmen kann. Aber es ist auch eine Planungssache. Also als Unternehmer muss man auch dann irgendwann auch sagen, hey, das sind unsere Kapazitäten. Die wollen wir voll haben. Wir machen da noch ein bisschen obendrauf, aber wir müssen uns nicht alles, ja, mach mal und dann rennen wir 7 Tage die Woche. Das ist auch nicht unser Ziel. Mhm. Was dann schon manchmal auch gerade aus meiner Sicht dann, weil ich bin für die Projektierung und für die Projekte und so zuständig.
Heißt das, dass wirklich ein Projekt ans andere anschließt, genau, und irgendwie kein Verzug auftritt?
Genau, dass alle Kunden glücklich sind, die Mannschaft schön sauber durcharbeiten kann, egal bei welchem Wetter. Aber was dann schon schade ist, wenn man dann schöne Projekte eigentlich annehmen würde, aber einfach die Kapazität nicht hat und dann einfach sagen muss, tut mir leid, ich kann Ihnen kein Angebot machen. Dann kommt es auch mal vor, dass man 2 oder 3 Mal angeschrieben wird und dann trotzdem sagen muss, es tut mir leid, ich krieg's nicht unter. Und das ist dann schon manchmal schade.
Ja, das glaube ich. Jetzt seid ihr, habt ihr gerade gesagt, beide keine 30. Ihr habt, so kommt ihr mir vor, einen gut funktionierenden Freundeskreis, Bekannte und Verwandte, trotz viel Arbeit. Was machen Freundinnen und Freunde? Also in eurem Alter hat man ja auch schon den Berufswunsch, ich will Influencerin werden. Kann man auch fürs Handwerk mit Sicherheit machen.
Ja.
Gibt's. Aber was machen eure Freunde so?
Also mein Freund ist selber auch Handwerker. Kommt.
Zufall?
Das war tatsächlich ein Zufall, ja. Aber ein schöner Zufall, passt ganz gut. Und aber sonst im Umfeld, klar, hat man einige befreundete Handwerker, die auch in ähnlichen Situationen sind. Das heißt, die auch gerade in der Nachfolgesituation sind, auch vielleicht den elterlichen Betrieb übernehmen oder selber gründen. Dann gibt es aber auch alles Mögliche, also im Bereich Industrie, im Bereich Dienstleistung. Manche sind sogar noch am Studieren, also alles Mögliche im Umfeld. Und das Schöne ist aber dann auch der Austausch. Und das Allerbeste ist, immer wenn man dann zusammensitzt, merkt man, die Themen sind dann doch überall die gleichen. Und das ist dann irgendwie cool.
Das heißt, dass jeder genug zu tun hat oder dass er über den Chef kurz mal motzt und eigentlich weiß, dass er trotzdem einen ganz guten Job macht?
Ja, so, genau. Also so die Themen, einfach das Zwischenmenschliche, die Kundenthematik manchmal. Manchmal sind es, das ist jetzt gerade auch allübergreifend, die Materialthemen, die dann auch branchenübergreifend irgendwie plötzlich da sind. Die Pandemie, die wir jetzt irgendwo dann alle hatten, das sind alles Themen, die dann doch irgendwo, die irgendwo alle haben. Und das ist dann irgendwie schön, dass dann doch der übergreifende Austausch da ist, ja.
Ihr habt eben gesagt, der Vater hat euch nie gezwungen, ins Unternehmen einzutreten. Gab es denn irgendwelche anderen Interessen bei dir, also bevor du Zimmerermeister geworden bist?
Also bei mir war es tatsächlich sehr früh schon klar, dass ich ins Handwerk will. Also ich habe einfach früh schon mitgearbeitet, habe mitgeholfen und von daher war relativ früh schon klar, ich will ins Handwerk. Für mich persönlich gab es immer so die Abwägung, entweder Handwerk oder die Alternative war dann irgendwie Bundespolizei, so in die Richtung. Aber ich habe da irgendwie so chronische Probleme, dass ich halt in so festen Strukturen, wo ich nichts beeinflussen kann, das ist einfach nicht meins. Deswegen bin ich auch sehr wahrscheinlich in das Unternehmen so eingestiegen, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, Rahmenbedingungen für ein Team zu schaffen, wo frei gestaltbar sind. Und wenn ich halt bei der Bundespolizei bin, da ist das relativ schwierig.
Und du hast ja wahrscheinlich das Handwerk auch durch deinen Vater oder durch euren Vater sehr positiv mitbekommen. Gibt es da irgendwie einen Wandel? Weil ich, also auch wenn es jetzt immer den Zahlen nach wenige Jugendliche gibt, die ins Handwerk wollen, aber der Beruf des Handwerks, der hat ja schon einen ziemlich hohen Stellenwert bei uns. Also in der Gesellschaft, Handwerker sind angesehen. Da hat man immer irgendwie so, finde ich, immer noch ein bisschen Respekt vor. Oder schätze ich das falsch ein?
Oh, das wandelt sich gerade wieder.
Also, okay. Zum Guten oder zum Schlechten?
Zum Guten.
Okay.
Also das ist das Schöne, es wandelt sich wieder zum Guten. Wir hatten jetzt, glaube ich, eine ziemlich lange Durststrecke, wo halt wirklich auch diese ganzen Klischees, die wir halt kennen, die kommen immer zu spät, die machen alles dreckig und. Die Klischees kennen wir alle. Ja, das sind einfach Klischees, die da einfach nicht mehr reinpassen, sind nicht mehr Zahn der Zeit einfach. Und da hat es schon einen Wandel gegeben. Also das Schöne ist, wir arbeiten in einer Branche, gerade bei uns auf dem Bau, wo die Mitarbeitenden einfach frei sind in dem, was sie tun. Also bei uns gibt es klar eine Ansage, das Dach muss umgedeckt werden und dann kommt der Ziegel drauf und das Blech wird verarbeitet. Aber vor Ort dann selber treffen unsere Jungs in dem Fall dann die eigenen Entscheidungen. Wie mache ich das? Wie setze ich die technische Lösung jetzt hier an? Wie finde ich welche Lösung? Wie muss was gelöst werden und umgesetzt werden, dass es dann das ist, was der Kunde am Ende auch braucht? Das machen die Jungs vor Ort selber. Da ist kein klassischer Standard immer so muss es gemacht werden, sondern dadurch, dass wir in der Sanierung sind, ist es auch immer individuell. Da ist nicht jeder Winkel gleich. Man muss immer individuell auf die Situationen eingehen und das ist das Schöne. Also es ist ein sehr freier, offener Beruf noch und das ist das Coole, das ist der Anreiz dann. Ne?
Nur diese aktuellen Zahlen, ich habe es mir mal rausgeschrieben, rund 400.000 Menschen haben sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei der Arbeitsagentur gemeldet. Das ist dann halt berufsgruppenübergreifend. Mhm. Noch einmal weniger als im Vorjahr. Dabei sind in vielen Branchen, das gilt auch fürs Handwerk, die Chancen, was den Aufstieg angeht, Gehaltsentwicklung und der gesicherte Arbeitsplatz, deutlich höher als bei etlichen Studienberufen. Das ist ja absurd eigentlich.
Ja, das ist halt das, die Bekanntheit. Also erstens ist die Bekanntheit selber, was kann ich im Handwerk alles erreichen, wo geht's hin? Also die verschiedenen Möglichkeiten einer Karriere im Handwerk, die sind heutzutage kaum noch bekannt. Wir haben eine Bildungspartnerschaft und wir reden da mit Lehrkräften, die in einer Realschule, das ist eine Gesamtschule, also Real- und Hauptschule gemeinsam tätig sind und die ja letztendlich den Schülern ein Stück weit auch die Berufsbildung nahebringen. Und da sind Handwerksberufe oft gar nicht mehr bekannt. Also da ist nicht bekannt, was macht denn der Zimmerer eigentlich? Was macht denn ein Klempner? Wie sollen denn dann die Lehrer den Schülern das weitergeben und vermitteln? Das ist ein Riesenmanko bei uns, dass halt die Lehrberufe in den meisten Schulen und bei den Jugendlichen gar nicht mehr ankommen. Und auf dem Gymnasium, da brauche ich gar nicht anfangen. Also wir haben eine Bildungspartnerschaft mit einer Realschule, mit einem Gymnasium, die haben da kein Interesse dran. Also.
Den Spengler, den hattest du eben erwähnt, da hatte ich mich kaum getraut, danach zu fragen, was macht der Spengler?
Also letztendlich ist Spengler, Flaschner, Klempner, das ist alles eine Berufsgruppe. Und es gibt alles, was so oberhalb von Süddeutschland läuft, geht es dann im Dachdecker oft unter. Also da ist es dann ein Berufsbild. Aber die Bayern und Baden-Württemberg, die Trend ist, also ist rein Blech.
Schreibe ich mir in mein Vokabelheft. Den Spengler.
Ganz wichtig.
Aber Abiturienten, geht ihr die verstärkt an, weil die eurem Unternehmen auch vielleicht gut tun könnten? Oder grenzt ihr damit sozusagen alle anderen, die kein Abitur haben, schon mal irgendwie aus?
Das ist witzig. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, ich bin jetzt seit 5 Jahren quasi für die Zimmerei zuständig, und ich habe 2/3 Abiturienten und Studienabgänger, wo dann einfach, oder Abbrecher, ja, die haben dann irgendwie mal Bauingenieur studiert oder Maschinenbau oder so und haben dann gedacht, nee, doch nicht, ich mache lieber Handwerk. Also ausgrenzen tun wir die gar nicht. Wir grenzen aber auch nicht die anderen aus. Also wir haben, bei uns ist das das Schöne, wir haben vom Geflüchteten bis zum Studierten alles drinne.
Gut.
Also komplett wild gemischt und deswegen gibt es da auch keine Ausgrenzung oder so. Und auch die Mischung macht es auch am Ende des Tages.
Ja.
Also das macht den Erfolg.
Die Bildung, also der Bildungsgrad ist erstmal überhaupt nicht relevant für uns. Also wir kriegen natürlich Bewerbungen, wo dann auch Schulzeugnisse anhängen. Die sind aber für uns im Auswahlverfahren völlig irrelevant. Da geht es immer um den Menschen. Also wir sagen grundsätzlich, okay, danke für die Bewerbung. Komm doch vorbei, lass uns zusammensitzen und lass uns mal reden. Und dann gehst du mal eine Woche mit im Team und schaust, ob das ist, was du machen möchtest. Weil für uns, gerade auch für uns beide, super wichtig ist, wenn jemand eine Ausbildung startet und sich für einen Berufsweg entscheidet, dann muss es das sein, was ihm liegt und was ihm Spaß macht oder ihr. Das ist einfach super wichtig, weil letztendlich ist es, die meiste Zeit in unserem Leben verbringen wir ein Stück weit in unserem beruflichen Umfeld. Klar. Und da muss es was sein, wo einfach Spaß macht, wo Leidenschaft da ist und auch einfach dieses Thema, ich stehe morgens auf und hab Bock. Dieser Spruch, ist schon wieder Montag, den kann ich nicht hören, weil dann denke ich mir immer so, ja, dann veränder was und mach was, wo du Spaß hast, dass du montags Bock hast, ins Büro oder auf die Baustelle sonst wohin zu gehen. Und das ist uns super wichtig. Von dem her ist der Bildungsgrad oder gerade vorhin haben wir es gesagt, sprachliche Barrieren oder sonstiges ist völlig irrelevant, weil es geht um den Menschen und um die Motivation, die derjenige mitbringt.
Soziales Gefüge, soziales Miteinander. Ich kenne es hier von meinem Arbeitsplatz, Arbeitsplatz. Klar geht man nicht nach jeder Sendung oder nach jedem Arbeitstag nochmal irgendwie was zusammen trinken, aber das kommt durchaus vor und auch nicht mit jedem. Ne? Also ja. Mit dem einen funktioniert es besser als mit dem anderen oder der anderen. Da achtet ihr auch drauf, dass es da dass es so einen gewissen Teamgeist gibt?
Definitiv. Definitiv. Also,
den kann man ja nicht erzwingen.
Nee, kann man nicht erzwingen. Das ist das Schöne. Das Team findet sich ein Stück weit auch. Natürlich ist es auch in unserer Aufgabe drin, dass wir die Menschen auswählen, wo auch ins Team reinpassen könnten oder wo wir denken, ja, das passt schon ganz gut, der Rest findet sich dann selber. Aber wir machen natürlich auch mal freitagsabends einen Grill an oder freitagsnachmittags, tun abends mal eine Pizza bestellen. Das klassische Feierabendbier gibt es bei uns auch noch. Für die einen gibt es dann Bier, für die anderen Radler und dann gibt es auch welche, die trinken eine Cola oder sitzen einfach nur so dabei. Das soziale Gefüge ist extrem wichtig, weil bei uns natürlich auch so ist, die müssen als Team agieren. Ich kann keine Aufstockung, keine Dachsanierung, keine Blechfassade alleine machen. Und dazu kommt natürlich, wir sind in Bereichen tätig, wenn ich jetzt in Stuttgart-West in 12 Metern Höhe auf dem Dach stehe, wenn ich da abrutsche, da brauche ich meine Teamkameraden, wo mich unterstützen, wo mich sichern, wo mich dann auch wieder hochholen und vor allem auch das sichere Bewegen auf den Flächen geht einfach nur im Team. Also das geht alles nur zu zweit. Wir haben auch eigentlich ausschließlich Baustellen, wo zwei Leute draußen sind und seltenst Einzelbaustellen, einfach weil es viel mit Sicherheit zu tun hat, weil ich habe halt, wenn ich abstürze, ganz genau 15 Minuten, dann verliere ich mein Bewusstsein, wenn ich in so einem Fallstopp drin hänge, bis die Höhenrettung da ist. Das ist schon vorbei.
Dauert 17 Minuten mindestens.
Ja, das ist vorbei.
Um da einzuhängen, also nur kurz, das passiert bei uns nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es tagtäglich vorkommt, dass da einer im Gurt hängt. In der Regel ist es nicht, aber für den Fall, dass das vorkommt, muss da natürlich eine Vertrauensbasis da sein. Und das muss dann natürlich funktionieren, klar. Man muss sich aufeinander verlassen.
Aber es gehört halt zum Beruf dazu.
Das Risiko ist immer mit dabei. Genau, ja, definitiv.
Wie können Ausbildungsberufe attraktiver gemacht werden? Da lacht ihr beiden schon, Hanna und David. Das können wir ja versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten. Wie sieht das in eurem Job aus? Also ich meine, wenn ihr da jetzt reingewachsen seid, euer Vater wird auch einige Dinge anders gemacht haben, als ihr das vielleicht jetzt schon macht. Und wenn ihr komplett in der Leitung seid, als ihr es dann machen werdet. Was sind das für Dinge?
Da würde ich gerne eine Gegenfrage stellen. Was ist das, was dir Spaß macht? Wo bewegst du dich gerne und wo sagst du, da habe ich Bock, das zu machen. Da habe ich Spaß dran, wenn ich das Arbeit nennen darf.
Also bei mir ist es so, ich habe gerade eine Veränderung vorgenommen, sozusagen vom Sport weggewechselt, abgeworben worden, wenn du so möchtest, hierhin zu SWR 1 Leute. Aber die Veränderung habe ich natürlich dann auch selber gewollt. Ich hätte es nicht machen müssen. Ne? Und das kann ich ja selber in die Hand nehmen. Ja. In einem klassisch geführten Unternehmen müsste ich ja der Chefetage erstmal so meinen Wunsch dann zukommen lassen. Ja. Und dann ist immer noch die Frage, geht man drauf ein? Ist das überhaupt möglich? Ja. Ist das eine Veränderung, die total absurd ist?
Das ist genau der Punkt und das ist, glaube ich, das Größte, was der David und ich bei uns geändert haben oder wo wir gerade auch noch, das ist alles ein Prozess, der sich noch bewegt, aber den wir vielleicht jetzt angestoßen haben, ist nämlich genau das, dass wir reden über Bedürfnisse, wir reden über Wünsche und wir hören uns die an und wenn einer mit einer Idee kommt oder einen Impuls bringt oder sagt, hey, das, ich habe da was gesehen auf einer Messe, das fand ich eigentlich ganz cool, dann reden wir darüber und hören uns das an und dadurch haben wir bei uns im Team auch schon das ein oder andere einfach verändert. Es kommen immer wieder Anregungen und das ist ja auch das Schöne, wir arbeiten mit einer Generation, die sind nochmal, also viele von denen sind oft jünger als wir, die haben da gar nicht mehr so krass die Hemmungen bezüglich, kann ich das jetzt wirklich sagen? Also manchmal dürfen wir uns Sachen anhören, wo man sich so denkt, hätte ich mich so jetzt nicht getraut anzusprechen. Aber das ist halt
gibt's
auch...
Gibt es ein Beispiel?
Für mich ist das beste Beispiel. Also ich habe jetzt im Sommer eine coole Erfahrung gemacht mit einem Kollegen, der schafft jetzt 80%. Also der ist...
Auf eigenen Wunsch.
Auf eigenen Wunsch. Anfang 20, Junggeselle. Und für mich ist halt noch so Arbeiten so, ich bin halt 5 Tage die Woche da, er 6 Tage und Vollgas. Verlangt es aber auch von keinem Mitarbeiter. Okay. Also das, jeder darf da frei nach seinen Leistungsfähigkeiten agieren. Aber der kam her und hat gemeint so, ja, hey, wie sollen wir es machen? Und so, ich würde gern 80% machen. Und da war für mich so der erste Moment so, 80%? Das ist so, ich hätte mich das wahrscheinlich in meinem Lehrbetrieb oder in dem Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe, hätte ich nie gesagt zu meinem Chef, hey, hör mal zu, ich würde jetzt gern 80% machen. das ist dann so absurd im ersten Moment, aber im zweiten Moment das richtig Schöne, dass wir ein Unternehmen mittlerweile haben, wo solche Bedürfnisse zählen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, was einfach für Handwerksberufe jetzt mal wichtig ist. Diese Klischees, da gibt es einen Chef, der ist so knurrig und der sagt, so müsst ihr es machen, 6 Tage, Vollgas und nee, du hast gar nichts zu melden, du bist ja nur der Lehrling. Das ist eigentlich nicht mehr so. Also ich kenne viele Betriebe, wo der Mensch viel wichtiger ist und diese Klischees, die müssten eigentlich ein bisschen beiseite gehen. Weil das ist nicht mehr der Fall.
Ja. Ich hab mal 2 Beispiele aus dem Bereich Handwerk, wie man den Job dann auch attraktiver machen könnte, rausgesammelt, weil wir es bei uns im Programm auch hatten. Der Bäcker, der eben sagt, ich muss nicht morgens um 2 aufstehen, um mein Brot zu backen, das kann ich ja schon am Vortag machen. Da habe ich natürlich als Kunde die Erwartungshaltung, wenn ich da morgens hingehe und mein Brot kaufe, dann ist das mit Sicherheit frisch. Das ist jetzt nicht Oll dadurch oder alt dadurch, wenn er es am Vortag gemacht hat, aber es ist halt eben dann nicht frisch aus der Nacht. Ist das ein Problem? Also wenn man das so von den Arbeitszeiten anpasst, leidet die Qualität darunter. Genauso, du hattest die Work-Life-Balance dann schon angesprochen. Einen Klempner aus Überlingen hatten wir im Programm. Der hat gesagt, ich habe bei mir die 4-Tage-Woche eingeführt. Der Freitag ist frei. Heißt aber, dass ich die anderen Tage, nämlich diese 4 Arbeitstage, richtig reinklotzen muss. Also noch mehr als ohnehin wahrscheinlich schon. Macht aber natürlich das Ganze durchaus attraktiv.
Ja, das sind genau die Themen, die ich damit sagen wollte. Ist letztendlich ist es für jeden Betrieb, erstens muss der das individuell für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Für uns sind so, wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, hey, ich würde gerne 80% arbeiten, das ist für uns so im ersten Moment so, wow. Und im zweiten Moment sorgt es aber dafür, dass man halt nachdenkt und Lösungen dafür findet und dadurch umstrukturiert und dann eben da auch einfach feststellt, hey, das geht ja trotzdem. Und vielleicht sorgt es sogar dafür, dass andere Abläufe und Prozesse sich verbessern oder anders werden und für das Gesamte dann wieder anders und besser funktionieren. Jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Bäcker muss ich halt einhaken, es gibt halt auch, und das ist schön immer auch bei uns in der Branche, den Technologiefortschritt. Das heißt, Digitalisierung und Technologie reißen bei uns natürlich jetzt auch rein und zum Teil reißen die alte Mauern ein, die da waren, die einfach früher, das ging früher nicht anders, weil halt ein Brot einen gewissen Prozess hatte, um dass der Teig eben gegärt hat und dann aufgegangen ist und. Und inzwischen gibt es ja inzwischen Automaten, die durch eine gewisse Kühlung und diesen Prozess so verlangsamen oder beschleunigen, aber in erster Linie meistens verlangsamen die den, dass das dann halt zum richtigen Zeitpunkt anfängt zu arbeiten und dadurch ist es möglich, so eine Verschiebung darzustellen, ohne dass Qualität leidet. Und das muss man einfach auch mit reinnehmen und da unterstützt uns die Technologie und aber auch die Digitalisierung natürlich dann.
Neue technische Wege will ich direkt aufgreifen. Da seid ihr, ich glaube, der Vater hat wahrscheinlich dann auch entweder Baustelle oder Buchführung gehabt in seinem Job. Da seid ihr aber auch mittlerweile unterwegs. Social Media Aktivitäten gehören für euch einfach dazu? Für ja. dich weniger als für deine Schwester?
Ja, ich habe, also das Schöne bei uns, wir teilen uns sehr schön.
Du guckst, sie macht?
Sie macht das Social Media. Ja, eigentlich die ganze Marketingabteilung übernimmt die Hanna. Aber es ist extrem wichtig. Also es ist extrem wichtig, Social Media zu betreiben, weil einfach die Generation, unsere Generation, aber auch die nachfolgende Generation, die bewegt sich halt auf diesen Plattformen. Das ist auch nichts Neues oder so, sondern das ist den ihr Lebensinhalt. Und da muss man natürlich auch da sein und da haben wir die Möglichkeit halt auch, das zu bespielen. Und vor allem ist es halt auch schön zu zeigen, was wir machen. Also früher musste man eine Zeitungsannonce machen, ein Interview, da hat man irgendwelche gestellten Bilder irgendwie machen müssen. Und so kann man wirklich live von der Baustelle zeigen, hey, das ist unser täglich Brot, das ist unser Job. Schaut her, das macht richtig Spaß. Und auch diesen Team-Spirit mal rüberbringen, wenn es mal witzig ist. Oder das ist halt das Schöne. Man kann sich halt präsentieren und das ist schon super.
Aber merkt ihr, Hanna, dass sich bei euch Leute melden, die vielleicht mitarbeiten wollen, die den Beruf erlernen wollen, weil sie euch bei Instagram gesehen haben, dass sie bei euch über euch gestolpert sind?
Ja. Definitiv. Also es ist halt so, dass die natürlich ganz viele über den, sag ich mal, normalen Weg kommen. Aber der erste Klick ist, und das kennt man vielleicht von sich selber, Wenn ich eine Person suche, inzwischen gucke ich auf Social Media und schaue, ob da ein Instagram-Account da ist und versuche dadurch die Person vielleicht im ersten Moment besser greifen zu können und genau so machen das die jungen Menschen eben auch. Die sehen unsere Firma und dann gucken die auf Social Media und dann finden die Bilder, Videos, die hören Menschen sprechen und die sehen bewegte Bilder von unseren Jungs. Letztendlich ist es das Fenster in den Betrieb, wo sie mal reinschauen können.
Und die sehen dann, okay, alles klar, die Schaff-GmbH, ach, die fahren ja mit coolen kleinen Elektroautos rum und was weiß ich nicht, sowas, was gucke ich mir mal an. Okay.
Genau, also das definitiv. Und es ist halt so, dass wir bei uns wirklich darauf achten, dass es einfach aus dem täglichen Leben kommt. Das heißt, jetzt nicht gestellt ist und wir machen auch keine technischen Erklärvideos, wie man irgendwas macht, sondern es geht wirklich rein darum, um unseren Arbeitsalltag, um uns als Firma, um uns als Team. Und das funktioniert auch und wir machen es auch da normal, wie es halt geht. Wenn es mal reinpasst, passt es rein. Und wenn es mal nicht reinpasst, dann halt nicht. Dann ist das auch okay. Also das ist jetzt nicht irgendwie durchstrukturiert mit einem Regieplan im Hintergrund.
David hat gerade schon gesagt, dass du sozusagen für die Social-Media-Aktivitäten bei euch verantwortlich bist. Das heißt, du machst das nebenbei oder ist das mittlerweile ein Teil deiner Jobbeschreibung?
Also inzwischen ist es sogar so, dass es, also es ist ein Teil letztendlich meines täglichen Doings. Ich werde jetzt unterstützt von meinem Freund, der dann da ein Stück weit die Technik einfach auch mitgebracht hat. Das heißt, Videos schneiden und so weiter und so fort, das war jetzt nicht so meins. Und er dann auch direkt letztendlich das mitnimmt auf die Baustelle und von der Baustelle aus berichtet. Und das ist halt für uns ein super Mehrwert, dass es halt direkt von der Baustelle kommt. Und wir haben auch Kollegen, die einfach dann selber Bilder machen oder auch mal die Story bedienen. Das heißt, auch unsere Jungs haben Zugang zu unserem Instagram-Account und bedienen dann da die Story und das funktioniert super und macht halt auch, irgendwo gibt es halt einfach die Möglichkeit, sich da zu präsenzieren und zu zeigen.
Und du hast einen Podcast.
Und ich habe einen Podcast, ja.
Was passiert da?
Ja. Oh, der Podcast ist entstanden aus einem vielen Gesprächen mit einem Handwerkskollegen, mit Jan Güring, der ist Elektrikermeister und hat einen Betrieb bei uns im Nachbarort in Stuttgart-Stammheim. Und wir haben uns immer wieder unterhalten über Nachfolge, über unseren Alltag. Und irgendwann meinte der Jan so, hey Hanna, lass doch mal einen Podcast machen. So. Und dann haben wir es halt so handwerkerlike gemacht. Wir haben es einfach gemacht. So, also einfach mal machen und danach drüber nachdenken, was tun wir eigentlich? Also im Umkehrschluss, also wir haben es nicht krass durchgeplant, sondern wir haben halt wirklich dann gemacht und umgesetzt und haben uns hingesetzt. Am Anfang haben nur der Jan und ich uns unterhalten über unseren Handwerksalltag, über den alltäglichen, was halt so anfällt. Und inzwischen haben wir immer Gäste aus dem Handwerk, um das Handwerk herum. Leute, die im Handwerk gelernt haben, inzwischen vielleicht was ganz anderes machen. Oder auch im Handwerk irgendwo dann eben die ganzen Zulieferer bedienen. Also so einen klassischen Handwerkspodcast, Treffpunkt Werkstatt. Ja.
Und läuft, wird angenommen.
Wird angenommen, läuft und ist für uns einfach die Möglichkeit, das zu machen, was uns wichtig ist, eine Stimme des Handwerks nach außen zu sein und eben das gegen diese Klischees zu arbeiten und zu zeigen, hey, Handwerk ist so viel mehr als das, was im Eingestaubten noch irgendwo rumrennt.
Ja. David, jetzt hast du eben schon deutlich gemacht, wie sich dein Arbeitsalltag über die Jahre ein wenig verändert hat, dass du von 6 Arbeitstagen nur noch 2 auf der Baustelle bist. Wenn du komplett in die Leitungsebene eures Unternehmens wechseln wirst oder aufsteigen, weiß nicht, nee, wechseln wirst, bei der Formulierung möchte ich bleiben, was musst du dir dafür noch alles zusätzlich draufpacken?
Ruhe.
Geduld.
Ruhe und Geduld.
Damit hast du es nicht so?
Ah, nee.
Also du wirkst jetzt nicht so super aufgeregt hier.
Nee, aber innerlich, ich bin nach außen oft ruhig. Ich habe neulich ein nettes Kompliment von einem jungen Kollegen bekommen, der gemeint hat, David, es ist schön, dass du wieder draußen bist, weil wenn du da bist, dann ist Ruhe auf der Baustelle.
Ja, okay.
Und dann habe ich ihn so angeguckt, so, Johannes, ich ruhig, weil innerlich, ich will alles ganz schnell und das und sell und jenes. Aber was ich konkret tatsächlich noch draufpacken muss, ist einfach das Verständnis für das nicht nur Handwerker-Dasein, sondern auch das Verständnis, mal die Kundenperspektive, mal die Mitarbeiterperspektive. Aber das ist so ein tägliches Doing, das ist einfach so ein Prozess. Das Schöne bei uns ist eigentlich, wir haben das schon relativ früh getrennt. Also was so wirklich dieses Unternehmertum betrifft, haben wir 2017 schon gesagt, ganz klar, hey, wir brauchen einmal das Finanzthema und wir brauchen einmal das Praktische, einfach das Handwerkliche draußen. Und das haben wir zwei uns relativ früh aufgespaltet und deswegen ist es eigentlich so ein laufender Prozess. Die Hanna macht das ganze Backoffice, Marketing, wir tauschen uns einmal die Woche aus. Ich mache das ganze projektbezogene Geschäft, das Alltagsgeschäft, da erzähle ich ihr dann, was gerade ansteht. Und ja, deswegen ist es eigentlich nichts Konkretes,
okay,
sondern es ist wirklich so, man lernt jeden Tag dazu und aber, das ist das Schöne.
Aber Buchführung, die muss natürlich in einem Unternehmen stimmen, wenn, okay, ja, ich, das ist natürlich schön, dass das dann der Arbeitsfeld deiner Schwester ist, aber wenn das halt nicht stimmt, dann kann es euch relativ flott auf die Füße fallen.
Ja.
Ist das eine große Leidenschaft, Buchführung?
Wir haben das outgesourced. Okay. Wir haben einen Steuerberater, der uns dazu arbeitet. Aber ich muss auch sagen, ja, ich habe Tatsache ein Faible für Excel-Tabellen entwickelt.
Also
es kommt dann schon mal vor, dass ich in so einer Tabelle versack und irgendwann feststelle, oh, ist ja schon 21.30 Uhr, ich sollte dann mal Feier machen. Das ist das Schöne bei mir. Ich sage immer, ich habe den besten Job bei uns in der Firma, weil ich einfach von allem ein bisschen habe. Also ich habe Kontakt mit den Kunden, gerade am Telefon. Ich habe natürlich auch das zum Teil handwerkliche Wissen. Das heißt, so eine grobe Erstberatung, gerade im Bereich Dachfenster und so, kann ich machen. Das kriege ich hin. Dann habe ich das Marketing, wo ja auch ganz viel kreativ einfach gefragt ist. Dann habe ich das Zahlenthema und gucken, wie geht es dann in der Zukunft weiter. Also auch so den Blick nach vorne mit Strategie und neuen Themen, die einfach kommen. Digitalisierung, ein Riesenthema. Und das Schöne ist, wir können uns da austauschen. Der David hat da, da hat er sich gerade so ein bisschen unter Wert verkauft, weil der David selber auch da schon ein geborener Stratege ist. Also er kommt dann auch immer wieder mit Themen, wo ich so sage, ja okay, gut, muss ich mal gucken. Und dann tauschen wir uns aus. Und das ist eigentlich ganz cool. Also die Mischung bei uns beiden ist ganz super. Und das Schöne ist, dass wir dann im Team auch wieder eine Durchmischung zwischen alt und jung haben.
Ich habe es mir fast gedacht, dass er sich kleiner gemacht hat, weil Kalkulation musst du natürlich auch drauf haben, wenn es darum geht, irgendwie Projekte einzuteilen und wie lange dauert das und was kostet mich das?
Also das ist definitiv. Also ich bin schon auch viel in der Strategie tätig.
Okay.
Aber das ist wirklich das Schöne. Ich muss mich da gar nicht reinversetzen. Deswegen ist für mich das auch eigentlich kein so ein akutes Thema.
Okay.
Weil ich bringe, am Anfang habe ich noch viel selber machen gemacht, wo ich dann auch Strategien entwickelt habe und Zahlen und sowas berücksichtigen musste. Und auch den Steuerberater habe ich mit reingebracht ins Unternehmen. Aber ich kann das jetzt mittlerweile so pushen, kann sagen, hey, ich habe da ein Thema, Controlling, wir haben da ein paar Zahlen, die sollten wir mal vielleicht rausgucken, wie läuft es da, Effizienz und so. Und dann gebe ich das der Hanna, die Hanna macht eine Excel-Tabelle, spricht mit dem Steuerberater.
Und das Ding läuft.
Und das Ding läuft, ich kriege ein Feedback, darf einmal ein, zwei Mal noch irgendwie so ein bisschen an Schraube drehen und dann ist aber auch gut, das ist das Schöne. Also ich kann mich wirklich auf meine Kernkompetenz konzentrieren und das halt das tägliche Geschäft beraten und so.
Was ist mit Mitarbeiterführung? Das ist als klassisch Angestellte oder Angestellter jetzt auch nicht euer Ding. Darum geht es ja auch, irgendwie Perspektiven aufzuzeigen. Wo stehst du im Unternehmen? Was ist möglich mit dir? Was hat der Angestellte, die Angestellte vielleicht auch für Wünsche?
Ja, da bin ich ganz glücklich, weil mir 2019 was passiert ist. Und zwar war ich da mental sehr eingespannt und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was verändern für mich persönlich. Und bin dann an einen Coach geraten, der eben gerade Persönlichkeitsentwicklung und aber auch solche Themen einfach macht. Und mit dem arbeite ich seit 2019 zusammen. Und der David und ich jetzt seit diesem Jahr sogar gemeinsam, dass wir regelmäßig bei ihm sind, so in einem Abschnitt zwischen 6 bis 8 Wochen. Letztendlich sitzen wir mit Mirko zusammen und tauschen uns einfach über alles Mögliche aus. Und das hilft uns natürlich auch im Bereich Mitarbeiterführung, Personal, strategische Themen, aber auch da ist auch ein großes persönliches Interesse beim David und mir. Also uns beiden, wir sind beide jung, wir wollen ein guter, moderner Arbeitgeber sein. Wir wollen für uns ein schönes Arbeitsumfeld haben. Und wenn wir ein schönes Arbeitsumfeld haben, soll das auch für die Mitarbeitenden ein schönes Arbeitsumfeld sein. Das heißt, das Team ist immer im Fokus bei uns. Wir sind ein Team, alleine könntest du David und ich gar nicht machen. Das heißt, da ist so ein persönlicher Wunsch da auch da, einfach immer zu gucken, was kann man denn verbessern, wo kann man was verbessern. Und gerade Kommunikation, Psychologie des Menschen ist so breit, da bin ich ganz froh, dass wir den Mirko an unserer Seite haben, mit dem wir da echt viel arbeiten und der uns da einfach auch hilft, vieles zu verstehen und dann in die richtige Richtung zu bewegen.
Wer das jetzt hört und sagt so, okay, also die beiden, Hanna und David Scharf, die erzählen hier gerade ganz, ganz nett von ihrem Unternehmen und sich bei euch melden möchte. Ein Praktikum, ne? Ist das ein Türöffner, um zum Beispiel das Handwerk kennenzulernen? Also spielt der Praktikant bei euch genauso eine Rolle?
Sehr wichtig. Also bei uns ist das Praktikum eigentlich das Wichtigste zum Einsteigen. Diana hat es vorher so ein bisschen gesagt, bei uns zählt das Team. Und man muss natürlich auch erstmal rausfinden, ist die Höhe was für mich? Das Arbeitsumfeld, gefällt mir das? Ist das Team was für mich? Und das kann ich am besten einfach im Praktikum machen. Bei mir, also es läuft dann auch in der Regel so ab, die Bewerbung kommt oft bei der Hanna über den digitalen Weg rein, geht dann an mich weiter, ich mache dann oft die Termine mit den Praktikanten aus. Dann gibt es ein Erstgespräch, einfach mal um so zu kennenzulernen, wer bist du, was sind wir, was machen wir hier und so weiter und so fort. Und dann geht es eigentlich schon direkt los, dass ich dann immer sage, hey, hör zu, ein Praktikum ist Pflicht, sonst kommst du hier gar nicht rein. Und dann geht es ins Praktikum und dann ist am Ende ganz klar, frage ich das Team oder die Teams, wo mit dem Praktikanten oder mit der Praktikantin unterwegs waren, frage, hey, was haltet ihr von dem jungen Menschen? Und dann wird entschieden. Und dann entweder passt oder passt nicht. Also ein Praktikum ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Weil da kriegt man mit, wie sieht das Unternehmen von innen aus. Und dann geht's los. Wir hatten jetzt einen coolen Fall, der Lukas oder unser Lukas, der wollte sich bewerben auf eine Ausbildung, war ein bisschen spät dran. Dann habe ich gesagt, hey, hör zu, kannst du dir auch vorstellen, einfach Langzeitpraktikant, Bauhelfer zu sein. Und der hat jetzt ein Jahr mitgearbeitet.
Okay.
Und hat so alles, in allen Bereichen war er tätig bei uns, außer im Büro. Und jetzt macht er eine Zimmererlehre und das war, finde ich, bis jetzt die beste Variante.
Weil und die Zimmererlehre macht er logischerweise auch bei euch?
Ja, also ja, habt ihr bei sozusagen uns. Ja, bei uns. Der bleibt bei uns hoffentlich ganz lang, ist ein cooler Typ. Macht riesig Spaß und so ein Praktikum ist halt auch die beste Möglichkeit, einfach mal die Leute kennenzulernen. So.
Aber das ist im Handwerk, glaube ich, grundsätzlich kann man das in der Branche, das kann man jetzt über die komplette Branche legen, weil da man auch in einer Woche im Handwerk wahnsinnig viel sieht. Einfach, also ich auch selber, ich habe selber auch, bin meine Karriere mit einem Praktikum, habe ich die begonnen. Und,
ich auch.
Ich denke, das ist einerseits im Handwerk, vielleicht auch in anderen Branchen, wenn du sagst, du auch. Aber da sieht man einfach viel und kann sich dann relativ schnell auch reinfühlen in das Ganze und merkt, liegt mir das, macht mir das Spaß.
Ja, und es gilt ja für beide Seiten. Das, was ihr auch gerade gesagt habt, ihr kriegt einen Eindruck von der Person und ich als Praktikant bekomme einen Eindruck, wie wird da gearbeitet, was ist da für ein Umgangston, Arbeitszeiten, gefällt mir das, bin ich dem gewachsen? Also das ist ja für beide Seiten gewinnbringend.
Super wichtig.
Ja. Voll, sehr wichtig.
Ich habe alle meine Fragen abgearbeitet. Gibt es noch einen Aspekt, der euch wichtig ist, den wir ansprechen sollten?
Einen.
Mehr?
Nein, also ich glaube...
Hab ich total am Thema vorbei gefragt, oh Gott.
Wir haben ganz viel angesprochen, aber der David und ich sind, glaube ich, beide und auch viele unserer Kollegen, da ist ein Thema, das uns echt immer super wichtig ist, ist dieses Thema, Handwerk ist cool und das ist wichtig, dass das nach außen getragen wird und da ist mir persönlich immer wichtig, dass das Gewicht bekommt, gerade in unserer politischen Führung, weil das, was der David und ich und viele unserer Kollegen auf Instagram, auf Social Media, im Alltag machen, mit einem Podcast und das muss, braucht Unterstützung seitens der Bildungspolitik, es braucht Unterstützung, dass wir Handwerker oder die Handwerksbranche generell auch bei den jungen Menschen und bei Eltern, Schülern und Lehrern eben präsent sein können. Und da brauchen wir einfach die Unterstützung da in dem Bereich.
Das Handwerk, ne? Schwierigkeiten haben wir schon angesprochen, Nachwuchsschwierigkeiten, dass nicht jeder überzeugt ist, dass er da seinen Platz findet für eine Ausbildung. Wie wichtig ist euch das Handwerk? Also macht mir mal die Wichtigkeit deutlich. Ich weiß, wenn mein Dach klemmt, schaffe ich es nicht alleine, brauche ich den Handwerker spätestens oder die Handwerkerin. Gib mir ein Gefühl dafür, wo mich das alles trifft, nicht nur erst, wenn die Kloschüssel verstopft ist.
Also ich glaube, am besten wird es einfach sichtbar, dass wir alle irgendwo in einem Gebäude wohnen. Wir wohnen in einem Haus, in einer Wohnung, in irgendeinem Objekt. Das wurde sehr wahrscheinlich von Handwerkern gebaut. Und das Objekt muss ja auch instand gehalten werden, irgendwann saniert werden. Und von daher ist eigentlich das ein Lebenszyklus, der immer wieder erneuert werden muss. Egal, ob das jetzt die Fassade ist, ob das die Kloschüssel ist, ob das die Fenster sind, das Dach. Es muss immer erneuert werden. Wenn das nicht passiert, verbrennen wir unnötig Ressourcen, weil wir viel heizen müssen, wir brauchen Energie. Und dementsprechend haben wir einen relativ großen Schlüssel, eine relativ große Schlüsselrolle, was zum Beispiel die Nachhaltigkeit angeht, Energie einsparen, ökologische Dämmstoffe an den Markt zu bringen und so weiter und so fort. Das geht nur mit dem Handwerk. Die Energiewende zum Beispiel geht nur mit dem Handwerk. Ohne das Handwerk schaffen wir unsere Klimaziele nicht, weil wir die Gebäude, die wir haben, einfach nicht gedämmt bekommen und saniert bekommen, sodass neue Technologie in das Gebäude zum Beispiel einzieht. Deswegen ist das Handwerk elementar wichtig. Wenn wir das nicht machen, trifft es jeden von uns. Dass wir alte Prozesse noch haben im Bau. Wir sind mit einer der größten Umweltverschmutzer, nur mal so am Rande erwähnt, weil viele Produkte einfach nicht nachhaltig sind. Mhm. Trifft es jeden von uns. Also es trifft die Allgemeinheit. Wenn der Bäcker nicht mehr da ist, ist die Versorgung von den Lebensmitteln nicht mehr so gesichert. Also es ist so viel.
Vielseitig. Und
Hanna, du hattest es eben auch gesagt, Anerkennung oder Wertschätzung in der Gesellschaft, ja, die erfahrt ihr gerade ein bisschen mehr, als das noch vor Jahren der Fall war. Wie ist es darüber hinaus? Die Politik, fühlt ihr euch da sozusagen gut gehört, gut verstanden? Oder ist das ein schwieriges Thema?
Das ist ein schwieriges Thema. Nein, also auch da will ich will positiv reingehen, weil auch da entsteht ein Wandel. Also die Wahrnehmung ist da. Wir haben super gute, gerade in Stuttgart, die Handwerkskammer, muss ich ehrlich sagen, macht einen super Job. Die sind da echt sehr aktiv. Aber es ist halt einfach trotzdem noch so, dass wir gerade, ich habe vorhin die Bildungspolitik kurz angesprochen, dass Lehrer, aber auch Eltern einfach Infomaterial brauchen, das sie an ihre Kinder weitergeben können, weil die Einfluss nehmen auf ihren Nachwuchs. Das heißt, auch da haben wir einen politischen Hebel, der notwendig ist. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass es gerade es sind Handwerksbetriebe, sind oft kleine, familiengeführte Unternehmen. Und die Bürokratisierung, die Bürokratie in Deutschland, die wir haben, dieses Riesenmonster an Bürokratie, das ist für gerade kleine Betriebe oft gar nicht so stemmbar. Und da brauchen wir ein Auge der Politik drauf, dass wir jetzt auch im Zuge der Energiewende letztendlich, das muss handelbar und pragmatisch sein. Es darf nicht sein, dass wir, wenn wir eine energetische Dachsanierung machen, einen Riesenwulst an Anträgen stellen müssen. Anträge bezüglich Förderungen ist das eine, aber eben auch Baugenehmigung und. Das ist ein Riesenwulst, erstmal ein Papier, bis unsere Mitarbeiter auf dem Dach wirklich dann Hand anlegen dürfen. Und das muss einfach bedacht werden. Also je mehr Bürokratie da ist, desto mehr Aufwand bei den kleinen Betrieben. Und das ist ein Riesenthema. Und dann eben auch die finanzielle Thematik ist einfach, das ist ganz einfach im Alltag. Wir leben in Stuttgart. Lebenshaltungskosten in Stuttgart ist ein Riesenthema. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass wir unsere Mitarbeitenden brauchen, die brauchen auch Wohnraum und die sollten so wohnen, dass sie, wenn sie abends heimkommen, sich auch erholen können, sich wohlfühlen können und nicht irgendwie da Stress haben, oh Gott, wie kriege ich meine Miete bezahlt? Und natürlich ist es eine Aufgabe des Betriebes, den Mitarbeiter entsprechend zu entlohnen. Aber, und das ist dieses Krisenaber, wir können unseren Mitarbeiter nur entlohnen, wenn das Geld auf der anderen Seite auch reinkommt. Das heißt, wir müssen dann einen gewissen Preis am Markt auch erzielen können. Beziehungsweise, und da ist die Politik auch wichtig, außer die Politik sorgt dafür, dass dieses Thema Mietpreise, Lebenshaltungskosten, gerade in den Innenstädten einfach ein Stück weit, sag ich mal, dass da entgegengewirkt wird, dass das auch möglich ist, kleinen Betrieben ihre Mitarbeiter in der Stadt auch irgendwo unterbringen zu können, dass das einfach machbar ist.
Sagt die nächste Handwerkergeneration in SWR1 Leute. Hanna und David Scharf waren zu Gast. Danke fürs Kommen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.